Das Geld ist knapp und zwar an allen Ecken und Enden. Diesen Eindruck hat man bekommen, wenn man die Haushaltsdebatten der mittlerweile gescheiterten deutschen Regierung für 2025 verfolgt hat. Und eine weitere große Ausgabe könnte für den deutschen Staat dazukommen. Entschädigungszahlungen für Investoren. Vor privaten Schiedsgerichten verklagen sie Deutschland auf über 2 Milliarden Euro. Das System der Schiedsgerichte, das diese Klagen ermöglicht, wird selbst vom Wirtschaftsministerium und der Europäischen Kommission als veraltet bezeichnet. Mittlerweile sind Deutschland und die EU immerhin aus dem Energiekarta-Vertrag ausgestiegen. Aber abgesehen davon halten sie immer noch an den Schiedsgerichten fest. Darüber spreche ich heute mit Fabian Flüß, Referent für Handels- und Investitionspolitik. Herzlich willkommen zum Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und wir sprechen heute über den veralteten Investitionsschutz. Und dazu begrüße ich Fabian Flüß, der sich bei PowerShift am besten mit dem Thema auskennt. Hallo Fabian.
Ja, danke Antonia und Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen rauer klinge. Ich bin gerade etwas erkältet.
Das ist okay, wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Die Ampelregierung existiert nicht mehr und ein großes Streitthema war Geld. Genauer gesagt der Streit um den Bundeshaushalt und die Schuldenbremse. Neben all den geplanten Ausgaben, für die das Geld ziemlich knapp zu sein scheint, droht noch eine weitere in Höhe von 2 Milliarden Euro. Das hast du mir im Vorfeld der Aufnahme gesagt. Und kannst du mal genauer erklären, wo kommt diese Zahl der 2 Milliarden her oder wofür ist die gedacht?
Ja, diese Zahl von 2 Milliarden Euro ist erst vor kurzem öffentlich bekannt geworden, und zwar durch eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken an die Bundesregierung. Und da hat die Bundesregierung dann bekannt gegeben, dass sie auf über 2 Milliarden Euro Entschädigungen von privaten Investoren verklagt wird. Mit Zinsen könnte das dann nochmal deutlich mehr werden. Aber diese Summe 2 Milliarden ist schon erheblich, wenn man sieht, dass im Moment um Dutzende oder hunderte Millionen im Bundeshaushalt sehr intensiv gerungen wird.
Das ist ein ganzer Batzen Geld. Also um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, das Umweltministerium soll 2025 für seine gesamte Arbeit 2,65 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Deutschland wird also auf über 2 Milliarden Euro von Investoren verklagt. Wie kann das überhaupt sein? Wie funktionieren diese Klagen?
Diese Klagen basieren auf Verträgen, die Deutschland mit anderen Ländern abgeschlossen hat. In diesen Verträgen, die heißen Investitionsschutzverträge, geben die Länder den Investoren des anderen Landes jeweils das Recht zu klagen, wenn ein Unternehmen, ein privater Investor, das Gefühl hat, dass gegen seine Rechte verstoßen wurde. Und Rechte heißt in diesem Fall sehr, sehr, sehr weit definierte Rechte, nicht von Regierungen in seinem Handeln übermäßig gestört zu werden. Von diesen Klagen sehen wir ganz viele rund um die Welt. Und was sie so besonders macht, ist, dass sie nicht vor ordentlichen Gerichten ausgetragen werden, sondern vor privaten Schiedsgerichten, bei denen die Investoren selber aussuchen, teilweise, wer diese Fälle behandelt, wer darüber urteilt. Und das sind dann häufig keine Richterinnen und Richter, sondern private Wirtschaftsanwälte. Und in vielen dieser Fälle werden Entschädigungen zugesprochen, die sehr, sehr hoch sind, viel höher wären, als wenn sie vor nationalen Gerichten verhandelt worden wären. Und deshalb geben diese Schiedsgerichte Investoren sehr viele Vorteile, weshalb diese die so gerne nutzen. Und gegen Deutschland haben wir durch diese Anfrage dann auch nochmal bestätigt bekommen, laufen im Moment 4 dieser Investorenklagen.
Und was ist der Inhalt dieser Klagen? Wogegen, welche Klagen laufen da aktuell gegen Deutschland?
Das sind alles Klagen im Energiebereich, die direkt mit der Energiewende zusammenhängen. Und davon sind 2 schon etwas älter. Das sind Klagen von großen Konzernen, die in erneuerbare Energien investieren, die sich für Offshore-Windparks beworben hatten in der Nordsee. Und als die Bundesregierung schon vor vielen Jahren ein Förderungsmodell umgestellt hat, sahen sich diese Unternehmen, eins davon ist ein riesiger Baukonzern aus Österreich, benachteiligt und haben dann Klagen eingereicht. Diese Klagen hätten sie natürlich genauso gut vor deutschen Gerichten einreichen können, aber da winkt bei weitem nicht so viel Geld. Zwei Klagen sind aber auch neuer und besonders pikant. Eine davon, da klagt ein Schweizer Unternehmen gegen den Kohleausstieg, und zwar den Ausstieg aus der Steinkohle. Dieses Unternehmen hatte in ein Steinkohlekraftwerk in Deutschland investiert, das erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde und im Rahmen des Kohleausstiegs jetzt geschlossen werden soll. Und das Unternehmen möchte jetzt über diese Investorenklage sehr viel Entschädigung einklagen, die ihr nach dem Kohleausstieg gar nicht zusteht. Das heißt, das ist ein Weg, an Steuergelder zu kommen für Investoren in fossile Anlagen, den sie normalerweise nicht hätten. Und die letzte Klage, von der wir wissen, ist von einem amerikanischen Milliardär, der eine Firma besitzt, die viele fossile Anlagen aufkauft, die als unterbewertet gelten und diese dann auf Profit trimmt. Und der hatte auch eine Raffinerie in Norddeutschland übernommen, in der Öl raffiniert wird. Und im Rahmen der Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg 2022-2023 hatte die EU vereinbart, dass die Übergewinne von fossilen Unternehmen in der ganzen EU besteuert werden sollten. Das hat dann auch Deutschland umgesetzt, und zwar eigentlich sehr schwach mit einem sehr geringen Steuersatz. Und trotzdem klagt jetzt dieser Raffineriebetreiber gegen die Übergewinnsteuer und möchte praktisch die gesamte Steuer, die alle Unternehmen zahlen müssen, die diese hohen Gewinne gemacht haben, möchte dieses Unternehmen komplett durch die Klage wieder zurückerstattet bekommen. Und hier sehen wir, wie praktisch direkt auch in die Möglichkeiten des Staates zur Besteuerung eingegriffen wird.
Das klingt nach einem wenig guten Deal dann für den deutschen Staat, eben auch, dass es seine Handlungsfähigkeit einschränkt, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, zum Beispiel die Energiewende voranzubringen. Ist Deutschland denn mit diesen vier Klagen, die du gerade beschrieben hast, besonders stark von dieser Art von Investorenklagen betroffen?
Deutschland sticht in einer Statistik besonders hervor, und das ist die Anzahl dieser Investitionsschutzverträge, die Deutschland abgeschlossen hat. Wir haben ja gehört, das sind Verträge zwischen Ländern, normalerweise zwei Ländern, und von denen hat Deutschland mehr abgeschlossen als jedes andere Land in der Welt, insgesamt 114. Aber die Klagen gegen Deutschland, diese vier laufenden Klagen, zwei sind schon abgeschlossen. Beide waren von dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall gegen Atomausstieg und im Rahmen eines Kohlekraftwerks. Mit sechs Klagen liegt Deutschland da gar nicht weit oben. Es gibt Länder, die viele Dutzende Male schon verklagt wurden. Und besonders betroffen sind Länder des globalen Südens, insbesondere Schwellenländer. Also Länder mit größeren Volkswirtschaften, in denen jetzt auch viel ausländisches Kapital geht, weil sie selber keinen großen eigenen Kapitalstock haben. Und diese Investoren nutzen dann sehr häufig diese Investitionsschutzverträge, um sich gegen Umweltschutzregulierungen zur Wehr zu setzen oder ja, staatliche Maßnahmen, die sie regulieren sollen, allgemein anzugreifen. Mexiko ist zum Beispiel eins dieser Länder, das besonders stark beklagt worden ist, auch viele andere Länder in Lateinamerika. Wir haben uns das vor einiger Zeit mal genauer angeguckt und versucht, alle Daten über diese Klagen zusammenzutragen. Und das hat gezeigt, insgesamt wurden Staaten bisher auf unglaubliche 850 Milliarden US-Dollar verklagt. Also fast eine Billion an Entschädigungsklagen wurde eingereicht. Und von denen haben Investoren über 110 Milliarden US-Dollar bereits zugesprochen bekommen. Das ist mehr als in dem größten Klimafonds, der bisher besteht, enthalten ist. Und mehr als die Hälfte dieser Entschädigungen wurden im Bereich der fossilen Brennstoffe zugesprochen. Aber auch andere Sektoren sind davon betroffen, insbesondere im Bergbaubereich gibt es viele Klagen, auch bei vielen Projekten, die gravierende Menschenrechtsverletzungen aufweisen können, gehen diese Unternehmen dann besonders gerne vor die Schiedsgerichte, weil dort Überlegungen zu Menschenrechten oder Schutz von Indigenen überhaupt keine Rolle spielen. Aber auch der Bereich der Infrastruktur und öffentlichen Daseinsvorsorge wird immer wieder von Unternehmen beklagt.
Und was für Fälle laufen da aktuell so? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Eine Klage, die von der Zivilgesellschaft gerade besonders eng beobachtet und begleitet wird, ist gegen Honduras, das eines der ärmsten Länder in Lateinamerika ist. Dort gab es unter dem vorherigen Präsidenten Orlando Hernandez, der inzwischen in den USA im Gefängnis sitzt für Drogenhandel, eine korrupte Oligarchie, in der die reichsten Familien des Landes sich praktisch das Geld gegenseitig in die Tasche geschoben haben. Und ein Element davon war, dass eine Insel in der Karibikküste Honduras an private Investoren abgetreten wurde. Und zwar nicht nur über einen Pachtvertrag oder Ähnliches, sondern alle hoheitlichen Rechte hat Honduras diesen Investoren überschrieben, damit diese eine Privatstadt aufbauen können mit ihren eigenen Gesetzen, wo die honduranische Verfassung nicht gilt, etc. Um das zu ermöglichen, wurden dann extra Richter aus dem obersten Verfassungsgericht vorher ausgetauscht, damit das auch als verfassungskonform abgesegnet werden konnte. Und diese Investoren waren extrem reiche US-Amerikanerinnen, viele, die ihr Geld mit Kryptowährungen gemacht hatten und dort eine Privatstadt aufbauen wollten, wo sie zum Beispiel medizinische Forschung ohne jegliche Regulierung durchführen könnten. Als dann in Honduras eine demokratische Regierung wieder gewählt wurde, wollte die diese Abtretung der gesamten honduranischen Souveränität über dieses Staatsgebiet nicht hinnehmen und hat diese wieder rückgängig gemacht. Und jetzt klagen diese Kryptoinvestoren auf über 11 Milliarden US-Dollar Entschädigungen. Das sind mehr als zwei Drittel des gesamten honduranischen Haushalts. Also das wäre so, als würde gegen Deutschland Klagen von hunderten Milliarden Euro erhoben. Und das ist eine Summe, die den gesamten Staat komplett in den Bankrott führen würde und mit unglaublich schlimmen Folgen für alle Menschen, die dort leben. Und dieses Verfahren liegt jetzt vor einem Schiedsgericht, wo Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen, andere eigentlich überhaupt keinen Zugang haben. Und unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen dadurch höhere Aufmerksamkeit auf diesen Fall und das auch politischen EntscheidungsträgerInnen stärker ins Bewusstsein zu bringen, damit dann auch politischer Druck erfolgt, dass solche Klagen nicht erfolgreich sein können.
Okay, das ist ein krasser Fall und da sieht man dieses Ungleichgewicht vielleicht zwischen diesen sowieso schon reichen US-amerikanischen InvestorInnen in dieser Privatstadt und dann andererseits möglichen Entschädigungszahlungen, die zwei Drittel, hast du gesagt, des hondurianischen Haushalts ausmachen würden. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass die meisten Fälle eher in anderen Bereichen, zum Beispiel im Umweltschutz oder Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, dass dort die meisten Klagen stattfinden. Kannst du da auch noch mal ein Beispiel nennen?
Ja, das Beispiel vom deutschen Kohleausstieg haben wir ja schon gehört. Da ging es konkret um Klimapolitik. Ein weiteres Beispiel dafür ist ein Fall von Glencore, einem der größten Rohstoffhändler der Welt, gegen Kolumbien. Glencore besitzt in Kolumbien die größte Kohlemine der Welt. Aus der wird auch Deutschland teilweise beliefert. Und um diese Kohlemine zu vergrößern, müsste in Kolumbien ein Fluss umgeleitet und verlegt werden. An diesem Fluss gibt es aber mehrere Gemeinden, die dort wohnen und das auch schon seit vielen hundert Jahren. Und die diesen Fluss zu ihrem Überleben brauchen, für die der Fluss aber auch mehr darstellt als einfach nur eine Wasserquelle, sondern mit dem sie auch eine enge spirituelle Verbindung haben. Die kolumbianische Regierung hat die Umleitung des Flusses zunächst abgelehnt. Glencore ist dann vor das oberste Gericht in Kolumbien gezogen, um durchzusetzen, dass dieser Fluss umgeleitet und verlegt werden muss. Das Gericht hat diese Klage abgelehnt und den Gemeinden damit Recht begeben. Und jetzt zieht Glencore vor ein Schiedsgericht, eigentlich um Schadensersatz einzuklagen, denn das ist das Einzige, was diese Schiedsgerichte zusprechen können. Wir wissen leider nicht in diesem Fall, weil die häufig sehr intransparent sind, um welche Summe es tatsächlich geht. Aber wir können auch darauf wetten, dass wenn Glencore diese Klage gewinnen sollte, dass sie die dann als Druckmittel nehmen, um die kolumbianische Regierung dazu zu zwingen, gegen ihr eigenes Gerichtssystem zu verstoßen und diesen Fluss trotzdem umzuleiten, damit Glencore seine Kohlemine ausbauen kann und dort wieder mehr Kohle fördern kann. Und das zeigt nochmal, dass diese Klagen immer wieder als Druckmittel genommen werden, um gegen unliebsame Entscheidungen von Parlamenten, Regierungen oder Gerichten vorzugehen.
Jetzt nochmal mit Blick auf Deutschland. Man könnte sagen, Deutschland ist schon aus der Kohle ausgestiegen und so eine Privatstadt, die in Deutschland gebaut wird, ist auch eher unwahrscheinlich. Muss sich Deutschland dann überhaupt so viele Sorgen machen um seine zahlreichen Investitionsschutzverträge?
Also, dass wir in Deutschland demnächst eine Privatstadt bekommen, ist wirklich eher unwahrscheinlich. Aber es gibt viele andere Bereiche, die uns ja auch allen bekannt sind, insbesondere das Energiesystem, wo erhebliche Änderungen und Umwälzungen notwendig sind. Und es sind immer insbesondere diese Bereiche, wo wir Parlamente, Gerichte, Regierungen brauchen, um Veränderungen und Wandel voranzutreiben, die besonders anfällig sind für solche Klagen. Eine weitere Dimension ist jetzt auch noch dazu gekommen, in diesen Zeiten von höheren geopolitischen Spannungen, dass diese Klagen auch genutzt werden können, um gegen sicherheitspolitische Entscheidungen vorzugehen. Da hat zum Beispiel ein russischer Oligarch, der unter EU-Sanktionen steht, Klage gegen Luxemburg erhoben, weil die aufgrund der EU-Sanktionen seine Vermögenswerte in Luxemburg eingefroren haben und verklagt Luxemburg jetzt auf 16 Milliarden Euro Entschädigung. Das ist für ein kleines Land wie Luxemburg, wäre das wiederum fast 50% des öffentlichen Haushalts. Und auch in Deutschland haben wir gesehen, dass bei den Entscheidungen rund um die Raffinerie in Schwedt, die dem russischen Ölkonzern Rosneft gehörte und die dann von der Bundesregierung in die Treuhandschaft übernommen wurde, die Möglichkeit von Investorenklagen immer im Raum standen. Wir haben auch Investitionsschutzverträge mit Ländern wie Russland, Saudi-Arabien und China, die vielleicht geopolitisch nicht immer die einfachsten Partnerländer sind und die durchaus viele Investitionen in Deutschland haben. Dieser sicherheitspolitische Aspekt ist jetzt neu, aber es gibt natürlich die Gründe, aus denen wir diese Schiedsgerichte schon seit vielen Jahren kritisieren. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen auf den Klimaschutz, auf die öffentlichen Haushalte, aber auch auf demokratische Entscheidungsfindung. Und deshalb ist für uns ganz klar, dass diese Investitionsschutzverträge abgeschafft werden müssen.
Wie sieht das aktuell politisch aus? Gibt es da eine Tendenz, dass das tatsächlich passiert?
Wir haben einen riesigen Erfolg gefeiert, als Deutschland, weitere große EU-Mitgliedsländer und die EU selber aus dem Energiechartavertrag ausgestiegen sind. Das war ein wichtiger Schritt und auch ein wichtiges Signal, dass Länder des globalen Nordens die Gefahr dieser Investitionsschutzverträge auch ernst nehmen. Aber beim Ausstieg aus den Verträgen ist der globale Süden tatsächlich Vorreiter. Da gibt es einige Länder, die alle ihre Investitionsschutzverträge aufgekündigt haben und auch interessantere Reformideen kommen häufig aus dem globalen Süden.
Welche Initiativen gibt es da denn konkret in Ländern des globalen Südens?
Wir haben, wie ich gerade erwähnt habe, einige Länder, die aus diesem System komplett ausgestiegen sind. Dazu zählen Ecuador, Indonesien, Südafrika, Bolivien, Indien auch, die mit einem Schlag ihre Investitionsschutzverträge aufgekündigt haben. Manche dieser Länder verhandeln jetzt neue Verträge. Es gibt auch andere wie Brasilien, die sich von vornherein gar nicht auf dieses System eingelassen haben und deshalb keinerlei negative Auswirkungen auf ihre ausländischen Investitionen gespürt haben. In Ecuador gab es zuletzt den Versuch einer konservativen Regierung, wieder in das Schiedsgerichtssystem einzusteigen. Und das wurde über ein landesweites Referendum abgewiesen, in dem über 60% der Menschen gegen den Einstieg in das Schiedsgerichtssystem oder den Wiedereinstieg gestimmt haben. Das sind wirkliche Erfolge. Und die allerletzte Neuigkeit kam aus Ostafrika, wo Kenia einen Investitionsschutzvertrag mit den Niederlanden aufgekündigt hat. Und das ist durchaus erheblich, weil aus den Niederlanden weltweit die zweitmeisten Klagen kommen. Das heißt, wir sehen, in vielen Kontinenten gibt es Absatzbewegungen von diesem System und das müssen wir als Zivilgesellschaft weiter verstärken.
Und genau, da sind es vor allen Dingen dann Länder des globalen Südens, die da Vorreiterrollen einnehmen, wie du gerade beschrieben hast. Wie sieht es denn aus um die Position von Deutschland und anderen Ländern des globalen Nordens?
Von Ländern des globalen Nordens kann man sagen, dass sie versuchen, das System leicht zu reformieren, um es zu erhalten. Die EU versucht gerade, einen Weltgerichtshof für klagende Investoren einzurichten. Sie sagt, dass damit die schlimmsten Probleme des bestehenden Systems behoben würden. Aber gleichzeitig wissen wir, dass dieses System damit weiter gefestigt würde, nämlich ein System, in dem ausschließlich private Investoren, Kapitaleignerinnen klagen können gegen Länder. Gleichzeitig gibt es Initiativen aus dem globalen Süden, die versuchen, einige der problematischsten Aspekte einzudämmen, zum Beispiel diese unglaublich hohen Entschädigungssummen, die viele Länder in den Bankrott treiben können. Und da sehen wir, dass das von Ländern des globalen Nordens in den Diskussionen auf UN-Ebene blockiert wird. Besonders hervorsticht da die Schweiz, die ja auch in vielen anderen Bereichen wie dem Steuersystem eine problematische Rolle spielt, aber auch hier versucht, Reformen zu verhindern. Aber auch die EU nimmt da keine progressive Rolle ein. Deshalb sollten wir auch nicht zu viel Hoffnung in die Regierungen und Akteure des globalen Nordens setzen. Und als Zivilgesellschaft arbeiten wir deshalb auch stark mit unseren Partnerorganisationen im Süden zusammen, um dortige Zivilgesellschaft und Regierungen zu unterstützen, wenn sie diesem System tatsächlich den Rücken kehren wollen.
Und gleichzeitig bleibt vielleicht trotzdem auch zu hoffen, zumindest auf lange Sicht, dass sich die deutsche Regierung und andere Regierungen im globalen Norden auch was abgucken von den Ländern des Südens. Denn wir haben ja eingangs besprochen, dass durch diese Investorenklagen Deutschland aktuelle Ausgaben in Höhe von 2 Milliarden Euro drohen. Und du hast vorhin auch gesagt, global haben Investoren durch dieses System der Schiedsgerichte, zu dem nur sie Zugang haben, 110 Milliarden Euro als Entschädigung bekommen, was mehr ist, als im größten Topf für Klimafinanzierung drin ist. Danke an alle, die zugehört haben, dass ihr euch heute mit uns zusammen genauer angeguckt habt, wie das läuft mit Investitionsschutzverträgen, Investorenklagen. Und danke dir, Fabian, dass du hier warst und uns heute das olle, aber teure System der Investorenklagen näher gebracht hast.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.